Jetzt erzählt sie die Geschichte. Eine Geschichte von Abhängigkeit, sexueller Gewalt und tiefen Verletzungen. Dolores Hayes, mit dem ihr zugewiesenen Namen Lolita in die Weltliteratur eingegangen, will sich freischreiben. Von ihren Erinnerungen, von ihrem Leid, vom Schmerz. Bye Bye Lolita heißt das Romandebüt der Münchner Schauspielerin Lea Ruckpaul. Wir stellen es vor im Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beintger.
Das Bild eines nackten Mädchens in weißen Socken mit dreckiger Sohle, das hambert in die Arme läuft, ist lange in mir unterwegs. Wie die Kugel im Flipperautomaten, der von einem Profispieler bedient wird. Hambert schreibt: Ich wuchs als glückliches, gesundes Kind in einer hellen Welt von illustrierten Büchern, sauberem Sand, Orangenbäumen, zutraulichen Hunden, Ausblicken aufs Meer und lächelnden Gesichtern auf. Ach, fick dich doch. Für mich war es eben auch wichtig, über Resilienz zu erzählen. Darüber zu erzählen, wie sehr das, was so oft abgetan wird und was so oft klein gemacht wird, also eben Übergriffe, nicht nur der große sexuelle langjährige Missbrauch, sondern alle Arten von Übergriffen, was das macht mit Frauen. Also ich rede jetzt von Frauen, natürlich erleben Jungs und Männer das ebenfalls. Und deswegen war es mir wichtig, dass das eine erwachsene Frau ist, die anders reflektieren kann.
Ich will Autonomie. Das ruft Dolores Hayes zu Beginn von Lea Ruckpauls Roman Bye Bye Lolita den Leserinnen und Lesern entgegen. Sie ist Ende 30, als sie beginnt, ihre Geschichte zu erzählen und schreibend aufzubegehren gegen die Rolle, die ihr zugewiesen wurde in Wladimir Nabokovs Roman Lolita. Dolores Hayes verwendet den schwarzen Taschenkalender, der einst Hambert gehörte. Sie liest seine Notizen und stellt ihnen die eigenen Erfahrungen entgegen. Und sie will Hambert aus sich herausschreiben. Lea Ruckpaul, Schauspielerin am Münchner Residenztheater, hat Wladimir Nabokovs hochumstrittenen Roman zur Vorlage für ihr literarisches Debüt gewählt. Bye Bye Lolita. Im Gespräch hat sie über ihre Auseinandersetzung mit dem Schicksal von Dolores Hayes berichtet. Zunächst wollte ich wissen, wie die Idee entstand, dieser Frau eine eigene Stimme zu geben.
Ich habe mich schon ganz lange mit dem Thema beschäftigt, Titelfiguren. Das sind ja alles so Titelfiguren. Lolita, Emilia Galotti, Anna Karenina, diese ganzen Titelfiguren. Und wenn man die spielt als Schauspielerin, die ich ja nun auch bin, dann merkt man, dass sie nichts zu sagen haben. Die stehen in der Mitte der Bühne, haben irgendein hübsches Kostüm an und außenrum lauter Männer, die über diese Figuren sprechen, aber diese Figuren sprechen nicht. Und irgendwann, wenn man das 6 Wochen lang in der Probe erlebt, wird man sauer. Und so habe ich mich eigentlich, ja, mein Leben lang musste ich mich natürlich auseinandersetzen damit, wie es ist, eine Frau zu sein in dieser Welt, in der wir leben. Und das Theater ist so eine Art Brennglas für das, was sowieso schon stattfindet. Und wenn man dann merkt, dass man im Grunde im Theater immer nur das in höherer Intensität wiederholt, was man sowieso schon in seinem Leben immer tun soll oder wozu man angehalten ist, dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit verschiedener feministischer Literatur zu beschäftigen und habe immer die Schale gesucht, in die ich das, was ich in meinem Leben erfahren habe, was andere erfahren haben, was ich recherchiert habe, so gießen kann. Und da ist mir eben wieder Lolita eingefallen, weil ich als Kind mehrmals als Lolita bezeichnet wurde. Ich habe so Sprüche gehört, so benimm dich nicht wie so eine Lolita und dachte mir, was heißt das denn? Keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann das Buch gefunden und habe angefangen, das zu lesen als Teenagerin. Und habe das gar nicht begriffen. Und dann habe ich es mir wieder hergenommen. Vor 2,5 Jahren oder so.
Und dann Ihre Geschichte erzählt. Ich frage mich, Lea Ruck-Paul, wie nennen wir Sie am besten? Wahrscheinlich nicht Lolita, sondern Dolores, oder?
Ja, Dolores.
Sie folgen, Lea Ruck-Paul, der Konstruktion von Nabokovs Roman. Da ist die nicht einfache Beziehung zwischen Dolores und ihrer Mutter Charlotte Hayes. Dort zieht Humbert Humbert in das Haus in Rumsdale und merkt, wie sehr er sich angezogen fühlt von Dolores. Und später nach dem Unfalltod der Mutter fährt er mit Dolores durch die USA. Dann wohnen die beiden in Beardsley. Ein so gruseliges System der Kontrolle und Gewalt entsteht dabei. Sie berichtet aus dem Rückblick in ihrem Roman. Sie ist Ende 30 schwer gezeichnet. Wie ist dann diese erwachsene Frau, die sich nach Autonomie sehnt, in ihrem Schreiben entstanden?
Also für mich war es klar, dass ich nicht aus einer reinen Kinderperspektive schreiben kann, weil es nicht auszuhalten ist. Ich finde es nicht auszuhalten im Grunde. Ich finde es auch so manchmal schwer auszuhalten. Und für mich war es eben auch wichtig, über Resilienz zu erzählen. Darüber zu erzählen, wie sehr das, was so oft abgetan wird und was so oft klein gemacht wird, also eben Übergriffe, nicht nur der große sexuelle langjährige Missbrauch, sondern alle Arten von Übergriffen, was das macht mit Frauen. Also ich rede jetzt von Frauen, natürlich erleben Jungs und Männer das ebenfalls. Und deswegen war es mir wichtig, dass das eine erwachsene Frau ist, die anders reflektieren kann. Und es gibt ja auch diesen Blick, ich habe das ganz oft, wenn ich so von mir Kinderfotos betrachte, dann erkenne ich mich im Grunde nicht wieder. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich schaue irgendwie auf ein ganz fremdes Foto und versuche dann, mich selber damit in Verbindung zu bringen. Und dann sind es vor allem die Geschichten, die mir die anderen über meine Kindheit erzählt haben. Also ich bin dann immer in der Deutungshoheit der anderen unterwegs, wenn ich auf dieses Foto schaue. Und genau das macht im Grunde die erwachsene Dolores auch. Sie versucht, sich selbst wieder anzunähern. Sie versucht, irgendwie wieder eins zu werden und sich zugleich abzugrenzen. Ja, und weil sie eben klüger und differenzierter auf die Suche gehen kann als Erwachsene, macht sie es bei mir als Erwachsene.
Gleichzeitig versucht sie ja auch, sich zu befreien. Das Buch, ihr langer Monolog, ist ja auch eine Selbstermächtigung. Der Versuch dazu, Dolores schreibt ihre Erinnerungen in ihrem Roman Lea Ruck-Paul just in diesen schwarzen Taschenkalender, den einst Humbert Humbert, Nabokovs Figur, verwendete, in der seine Version dieser Geschichte geschrieben steht, dieses ganze Nymphettengeschwafel. Und sie, die von ihm zu Lolita gemacht wurde, hält uns entgegen, sie sei nicht das missbrauchte Kind, erzählt dann aber doch von Missbrauch, von sexueller Gewalt und fataler Abhängigkeit. Ihr Bericht ist so voller Schmerz. Inwiefern ist sie tief traumatisiert?
Sie ist traumatisiert. Und die große Ungerechtigkeit, wenn einem Menschen sowas passiert, ist ja, dass dieser Mensch, mit dem etwas gemacht wird, sich sein Leben lang damit beschäftigen muss. Es ist einfach nicht weg und es geht nicht weg. Und zu sagen, ich bin kein Opfer, ist genauso eine Suche, wie zu beschreiben, inwiefern man ein Opfer ist. Also im Grunde ist das alles eine Suche nach dieser Autonomie, die es aber nicht wirklich geben kann oder vielleicht in anderer Form geben kann. Und der Versuch eines Umgangs mit diesem Trauma. Beantwortet das die Frage?
Unbedingt. Ein Trauma, dessen Gründe wir ja auch erfahren. Es sind immer wieder auch Szenen, in der sexuelle Übergriffe geschildert werden. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd, auch eine Sprache dafür zu finden, für das, was sie erleiden musste.
Ja, ich finde es herausfordernd. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie explizit ich werde und habe mich aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, explizit zu werden und auch hart zu sein in meiner Sprache und auch manchmal in so eine Fäkalsprache reinzugehen, weil etwas, was so schrecklich ist, kann man nicht in schönen Worten schildern. Es ist so schwierig, dafür Worte zu finden. Und einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, das auszuformulieren und wirklich zu beschreiben, ist, dass es Nabokov eben nicht tut. Ich lese bei Nabokov in unglaublich schöner Sprache, wie Humbert Humbert den Körper seiner Lolita beschreibt Und dann wird diese Gewalt auf den Körper, auf sie angewendet. Und wird dieses Liebesobjekt, das so schön beschrieben wird, wie so zerstört. Das hat mich beim Lesen so sehr beschäftigt. Das hat mich so wütend gemacht. Ich habe ganz oft an die Wohlgesinnten gedacht.
Jonathan Littell, den großen Roman über einen Täter im Dritten Reich, ja.
Ja, weil ich habe das vor vielen, vielen Jahren gelesen, aber da ist mir auch so bewusst geworden, dass eben am Massengrab auch Schiller rezitiert werden kann. Und zwar ist das kein Widerspruch. Also die Gewalt, die sexualisierte Gewalt, die rassistische Gewalt ist nicht auch da, sondern sie ist Teil unserer Kultur. Und das, ich finde, das wird bei Nabokov sehr, sehr deutlich. Und deswegen habe ich mich entschieden zu sagen, nein, ich mache nicht Punkt, Punkt, Punkt und warme Sommernacht und denkt euch den Rest, sondern nein, ich schreibe den Rest auf. Und das hat mir wehgetan und das tut auch weh, wenn man das liest. Und dann zum Zweiten glaube ich, dass einem, ich sag Opfer oder man sagt auch Überlebende vielleicht, dass so einem Menschen es freistehen sollte, das zu schildern. Und ich glaube eben, dass Kunst und Kultur dafür da sind, diese Dinge zu besprechen. Weil das ist für mich ein bisschen die Antwort auf, wie findet man die Autonomie? Das macht autonom. Wenn es mir geschieht, wenn es mit mir gemacht wird, bin ich nicht autonom, dann bin ich ausgeliefert. Aber wenn ich das Buch zuklappen und weglegen kann und sagen kann, das lese ich nicht oder ich lese es morgen oder ich überspringe es, dann bin ich autonom. Wenn ich Worte dafür finde, dann gehört meine Geschichte wieder mehr mir.
Vielleicht noch ein Wort auch zur Sprache, Lea Ruck-Paul. Sie haben das schon angedeutet. Dolores erzählt ja das Erlebte, das Erlittene in einer sehr harten, bisweilen auch vulgären Sprache. Ich bin nicht das mit den Beinen baumelnde Mädchen, nicht eure geile Bums-Fantasie, schleudert sie uns entgegen. Und ich bin die, die euch das Messer zwischen die Rippen rammt und euch dabei in die Augen sieht. Viele andere Sätze ließen sich anführen. Einmal sagt sie, sie sei scheiße im Erinnern. Sie ist auch voller Wut und Zorn, oder?
Ja. Sie ist wütend, weil sie, glaube ich, die Wut, die sie immer gegen sich selber gerichtet hat, im Begreifen und wieder Erinnern dessen, was geschehen ist, dann auch nach außen richten kann.
Sie sind Schauspielerin, Lea Ruck-Paul, haben in Leipzig studiert und gehören seit dem vergangenen Jahr zum Ensemble des Residenztheaters in München. Im Roman Debüt Bye Bye Lolita lassen Sie Dolores auch ihre Welt entdecken, die Welt der Bühne. An der Schule in Birdsley wird sie von einer Lehrerin, die erkennt, es geht diesem Mädchen nicht gut, eingeladen, an der Theatergemeinschaft, der Theatergruppe mitzuwirken. Inwiefern ist auch das ihre eigene Auseinandersetzung mit Kunst Teil einer beginnenden Selbstermächtigung und der Suche nach Autonomie?
Ja, ich denke, das hat total damit zu tun. Übrigens ist das etwas, was auch Nabokov vorschlägt. Also ich folge darin Nabokov.
Ja, ja, wie überhaupt in der Konstruktion, das sehr eng am Text ist, aber eben gespiegelt. Die andere Seite sozusagen der Geschichte.
Ja, ich habe diese Passage, ich habe mich ja auch da manchmal dagegen entschieden, bestimmte Passagen von ihm aufzunehmen oder gegen sein Narrativ entschieden. Aber da habe ich mich dafür entschieden, weil ich es ganz interessant finde, dass Dolores in dieser Theater-AG und in diesem Spiel so aufgeht und so glücklich ist über diese Gemeinschaft, über diese Gemeinsamkeit. Und Humbert Humbert verachtet das Theater. Er sagt, ja, da rühren so 10 Leute in einem Brei rum und dann kann das ja nichts werden. Es gibt nur dieses eine, in Klammern männliche Genie, das da irgendwie die große Kunst schafft. Theater ist keine große Kunst. Und dem, finde ich, muss man eindeutig widersprechen, vor allem dem Genie-Männer-Bild. Und deswegen lasse ich irgendwie sie da diese guten Erfahrungen machen und diese Erfahrungen von Selbsterkenntnis und Miteinander.
Und gleichzeitig ist es ja auch ein Weg, sich seinem permanenten Kontrollzwang zumindest stundenweise auch ein Stück weit zu entziehen.
Ja, und eine andere Spiegelung zu bekommen. Also die ist ja so isoliert, Dolores. Sie hat ja niemand anderen als ihn in ihrem Leben und sie wird von niemand anderem von außen bezeichnet, gespiegelt. Und plötzlich geht sie auf die Bühne und sie wird von anderen Leuten gesehen und von anderen Leuten gespiegelt und empfindet sich als eine ganz andere und eine ganz neue.
Das alles steht am Anfang ihres Weges zur Autonomie. Dieser Weg ist dennoch ein weiter und auch vielfach steiniger. Zu groß ist der Schmerz des Erlittenen. Dolores überschreibt auch die Seiten dann im Taschenkalender von Humbert Humbert und wir können dann ihre Version der Geschichte lesen. Lea Ruckpahl, was würden Sie sagen? Gelingt es ihr am Ende, sich zu befreien, die Lolita weit hinter sich zu lassen, nicht mehr zu verschwinden in ihren eigenen Erinnerungen? Die Frage deshalb, weil sie mich über die Lektüre ihres Romans auch hinaus beschäftigt.
Ja, mich auch. Mich beschäftigt das auch. Ich denke...
Wir müssen es nicht definitiv beantworten. Also das kann ja sozusagen auch
ja, das
einfach,
kann ich auch
geht
nicht.
Geht vielleicht gar nicht, ja.
Naja, so eine Figur macht sich ja irgendwie auch selbstständig. Ich war ja nur mal kurz das Sprachrohr sozusagen. Ich glaube, ich sag mal so, ich hoffe für sie, dass sie einen Umgang findet. Ich glaube, loslassen lässt sich das nicht. Es gibt ja so eine Stelle, wo sie auch so sagt, ich würde so gern wissen, wer ich geworden wäre, wenn ich dem nie begegnet wäre. Und ich verstehe diesen Schmerz total, den das auslöst. Aber ja, diese Realität hat sie nicht beschritten. Aber ich glaube fest an Resilienz. Und ich glaube daran, dass wenn man Menschen findet, und dafür steht für mich diese Freundschaft zu Mona, wenn man Menschen findet, die einen lieben, die Empathie mit einem haben, dann kann man sowas aushalten. Man kann das überleben und man kann ein gutes Leben danach haben, ohne dass das jemals verschwinden wird.
Lea Ruckpahl, Schauspielerin am Münchner Residenztheater, im Gespräch über ihren Roman Bye Bye Lolita, erschienen bei Voland und Quist. Und damit zur Lesung aus der Geschichte von Dolores Hayes. Wir haben eine Passage aus dem letzten Drittel des Romans ausgewählt. Dolores Hayes, Ende 30, angestellt in einem Büro, allein lebend, blickt einmal mehr zurück auf das, was sie, zur Lolita gemacht, erfahren und erleiden musste. Sie folgt den Notizen im schwarzen Taschenkalender, in dem Humbert Humbert einst seine Gedanken festhielt. Lea Ruckpahl liest aus ihrem Roman Bye Bye Lolita.
Ich habe die Augen geöffnet. Vielleicht haben sie sich auch selbst aufgeklappt, ohne mein Zutun. Wie bei einer Puppe, die man in die Senkrechte befördert. Klack. Es gab keinen Übergang zwischen Schlaf und Wachen, kein Schlummern, kein sich Rekeln und Dösen. Ich bin wach auf eine trockene Art. Ich stehe von meiner Matratze auf, lege seinen schwarzen Taschenkalender auf den Tisch, schlage ihn irgendwo auf. Die lächerliche Lupe, die ich gekauft habe, vergrößert seine Schrift. Ich lese. Irgendwann muss ich die Lupe weglegen, weil die Worte Monstrositäten werden, die mich anspringen, anstatt sich wie zuvor meinem Blick zu entziehen. Ich weiß nicht weiter. Ich frage mich, warum ich so dumm bin. Ich bin so dumm. Ich leide an Selbstüberschätzung. Wie konnte ich glauben, dass ich das aushalten würde, dass ich das irgendwie... Ich stelle mir ihn vor. Morgens... Nach dem Aufstehen mit diesem Mundgeruch nach verschlafenen Zigaretten. Ich will Hände haben, die so stark sind, dass ich ihm in den Bauch greifen und seine Organe herausreißen. Der erste Absatz, den ich lese, lautet wie folgt. Heute glaube ich, dass es ein großer Fehler war, in den Osten zurückzukehren und sie in jene Birdslayer Privatschule zu stecken, anstatt irgendwie die mexikanische Grenze zu überklettern, solange es möglich war, um dann in subtropischer Seligkeit ein paar Jährchen in Ruhe zu leben, bis ich meine kleine Kreolin in aller Sicherheit heiraten konnte. Denn ich muss bekennen, dass ich je nach dem Zustand meiner Drüsen und Ganglien im Verlauf ein und desselben Tages von einem Pol des Irrsinns zum anderen wechseln konnte, von dem Gedanken, dass ich mich irgendwie einer schwierigen Heranwachsenden entledigen musste, deren magisches Nymphettentum sich verflüchtigt hätte, zu der Vorstellung, dass ich sie mit Geduld und Glück dahin bringen konnte, eines nicht allzu fernen Tages eine Nymphette mit meinem erlesenen Blut in ihren Adern zu produzieren. Lolita die Zweite. Die 8 oder 9 wäre zu einer Zeit, in der ich mich noch dans la force de l'âge befinden würde. Ich lege mich zurück auf die Matratze. Ich lese. Ich kann seit Tagen nicht aufstehen. Wenn ich vor die Tür gehe, ein kleines gebeugtes Skelett mit Augenringen bis zum Kinn, dann ist mein Scheitern für alle sichtbar. Ich schaffe es nicht in den Supermarkt. Mein Kühlschrank ist leer. Schon der Gedanke, meine Wohnung zu verlassen, löst Herzklopfen aus, das ich nur in den Griff kriege, wenn ich mich unter der Bettdecke zusammenrolle. Ich wasche mich nicht. Mir fällt auf, dass ich meine Menstruation schon lange nicht mehr bekommen habe. Ach, lasst mich allein in meinem kleinen Mädchenpark, in meinem moosigen Garten. Lasst sie für alle Zeiten um mich spielen, nie erwachsen werden. Sein Fluch hat sich erfüllt. Ich stecke im Kind fest, im kleinen Mädchen. Beim Schreiben, so hatte ich gehofft, würden sich meine Erlebnisse vereindeutigen, um das schrumpfen, was nicht in den von mir verwendeten Worten enthalten ist, wie wenn man ein Plätzchen aussticht aus einem Teig. Eine Vergangenheit aus Begriffen, ohne Wucherung, ohne Rand, ohne Widersprüchlichkeit. Ich hatte gehofft, das Mädchen Lolita zwischen den Buchseiten dieses schwarzen Taschenkalenders einklemmen und ersticken zu können. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das Erinnern macht mich tonnenschwer. Ich stelle mir vor, wie ich mich, Schädel voran, aus dem Fenster fallen lasse. Erst als es so dunkel ist, dass ich das Straßenpflaster vom Fenster aus nicht mehr sehen kann, traue ich mich hinaus. Ich mache, was ich seit Jahren mache, wenn mir das bisschen Ich, das ich mir aus dieser ganzen Misere rausgeklaubt habe, abhanden kommt. Ich dröhne mich zu und nehme dann einen sehr dicken Mann mit nach Hause. Schwerer, größer als ich und massig. Fett oder Muskelmasse oder beides, es ist mir gleich. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass es mich wirklich erregt, zu Boden gedrückt zu werden. Es macht mich atemlos. Meist muss ich die Männer nicht bitten, sie legen sich von ganz alleine auf mich mit ihrem ganzen Gewicht. Aber der von heute Abend versteckt eine Weichheit hinter seinem Bart, und wenn ich ihn auf mich ziehe, stützt er sich mit den Armen und Beinen auf der Matratze ab. Er ist nett. Er will mich nicht zerquetschen. Ich versuche ihm, die Gliedmaßen in einem künstlichen, mich leidenschaftlich winden und am Körper wegzuziehen. Es funktioniert nicht. Und dann bitte ich ihn. Leg dich auf mich. Es ist die erste echte Bitte, die ich jemals im Bett an einen Mann richte. Abgesehen von oh ja, oh Gott und fick mich, steck ihn mir da rein oder da und was man so sagt, habe ich nie gesprochen im Bett. Kein wahrhaftiges Wort. Leg dich auf mich mit deinem ganzen Gewicht. Heiße Scham rast meinen Rücken hinauf. Es ist jene Scham, die man empfindet, wenn man um Hilfe bitten muss. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Bitte bringen Sie mich auf die nächste Toilette. Bitte halten Sie mich kurz fest. Geht nicht. Lieber unbehandelter Herzinfarkt als bedürftig sein. Meine Bedürftigkeit ist abscheulich. Hätte ich Speichel zur Verfügung, würde ich mir ins Gesicht spucken. Bin ich nicht zu schwer? Fragt er. Er klingt besorgt, nicht irritiert, dass ich um etwas bitte. Den Blick auf das Laken gesenkt, schüttle ich den Kopf. Dann legt er sich auf mich und ich werde schwer, kurzatmig und feucht. Leben heißt beschädigt werden. Ich bin eine Invalidin, aber ich hab's doch immer geschafft, all meine Körperteile zusammenzuhalten. Zumindest nach außen hin. Die Freude ist mir nicht gänzlich abhanden gekommen. Auch die Freude an Schwänzen nicht. Obwohl die oft so langweilig sind. Als der Mann mit der Weichheit hinter dem Bart sich höflich verabschiedet, bleibe ich liegen. Dann rolle ich mich mit der Bettdecke umwickelt auf den kalten Boden neben die Matratze. Ich betaste sie. Ich stelle mir vor, ich hätte eine Matratze aus Plastilin. Das Plastilin wäre um ihn herum getrocknet und jetzt könnte ich mit den Fingern die Form abtasten, die mein Körper hinterlassen hat. Könnte im Berühren des Negativs auf mich schließen. In dieser Nacht lese ich keine Zeile. Am nächsten Morgen gehe ich wieder ins Büro. Ich bin stolz auf mich. Ich bin immer stolz, wenn es mir gelingt, mich zu zwingen. Wenn es mir gelingt, nicht unangenehm aufzufallen. Ich wünsche Leuten einen schönen guten Morgen, setze mich an den Schreibtisch und wähle Monas Nummer. Der Apparat im Büro ist der einzige, zu dem ich Zugang habe. Im wunderschönen Haus, in dem Mona seit ihrer Hochzeit wohnt, gibt es mehrere Telefonapparate, trotzdem dauert es ewig, bis sie abhebt. Dolores Hayes hier, sagt meine professionelle Telefonstimme in die Muschel. Baby, sie klingt überrascht. Bin langsam, bin ein beschissener Walfisch, fährt sie fort. Aha, in Ordnung, sage ich ins Großraumbüro hinein. Alles okay, Dolores Hayes? So, wie sie meinen Namen betont, weiß sie, nichts ist okay. Wann ist es denn bei Ihnen soweit? Erkundigt sich meine Arbeitstelefonatsstimme. Jeden Moment. Bin schon 2 Tage drüber, antwortet Mona. Dazu kann ich Ihnen ja nur gratulieren. Fahre ich fort und setze hinzu, ich melde mich zu einem geeigneteren Zeitpunkt nochmals bei Ihnen. Lo. Mona klingt eindringlich. Sie ist die Einzige, die diesen Spitznamen noch benutzt. Wenn es scheiße ist bei dir, rede vernünftig mit mir. Ja, ja, danke. Es läuft großartig hier, sage ich viel zu laut und mehrere Kolleginnen-Augenpaare wenden sich mir neugierig zu. Auf Wiederhören. Ich lege auf. Ich lächle die Kolleginnen an, schlage eine Akte auf und notiere ausgedachte Zahlen. Die Nachricht von Monas Schwangerschaft vor 6 Monaten ist ein Schock für mich gewesen. Und jetzt, da Mona sich bald um dieses Baby wird kümmern müssen, weil ihr Körper das nicht mehr automatisch erledigt, empfinde ich dieses unschuldige, hilflose Ding als Bedrohung. Ich verabscheue mich dafür. In den verbleibenden Stunden des Arbeitstages meide ich die Denkbereiche meines Gehirns, die unkontrollierbare Gemütsbewegungen auslösen könnten. Ich halte mich in meiner Komfortzone auf. Ich werfe mich auf den nächstbesten Menschen mit all meiner Aufmerksamkeit. Afterwork-Drink, Bar. Und was jetzt? Fragt eine Kollegin. Sonst archiviert sie Akten, jetzt kreist ihr Blick wie ein Raubvogel über den Gästen. Lass uns rübergehen, sage ich, zwinkere ihr zu und zeige auf den Nebentisch. Ach nee, winkt sie ab und strahlt. Komm schon, insistiere ich. Sie freut sich, darauf hat sie gewartet. Die Bedürfnisse der anderen gehen schon beim ersten Kennenlernen auf mich über. Die Menschen verraten sich schnell. Im Grunde wünschen sich alle, dass du ihre Bedürfnisse erkennst und zu deinen eigenen erklärst. Wir sind eins, wir verstehen uns blind, seufzen sie und schmiegen sich an dich mit ihrem Geschlechtsteil oder ihrer Freundschaft. Ja, sie lieben dich dafür, dass du ihr Spiegelbild bist. Das kommt mir entgegen. Ich habe einen leeren Körper und will geliebt werden. Heute richten sich meine inneren Magnete eben nach Stephanie aus. Es hätte aber auch Kim sein können oder Robert. Stephanie zwinkert zurück und zieht ein paar Nadeln aus ihrer Bürofrisur, schüttelt die Mähne und sieht mich fragend an. Wow, mache ich tonlos. Und dann zerrt sie mich an besagten Nebentisch, weil da ein Mann herumsteht, von dem sie geheiratet werden will. An diesem Abend bin ich nicht verloren. Ich bin festgemacht in Stephanies Leben. Natürlich hatte Mona recht, als sie zu mir sagte, du bist gar nicht richtig da, das ist scheiße an dir. Aber jetzt ist Mona nicht da und die Menschen um mich herum sind zu dumm oder zu selbstbezogen, um zu erkennen, dass sie nur in einen Spiegel blicken, wenn sie mich ansehen. Bloß nicht allein sein, denke ich. Denn dann marschieren sie auf. Die Geister all meiner Vorbesitzer. Sie sind nicht fort. Sie bleiben in meinem Kopf, patrouillieren durch meinen Leib. Es gilt, sie ausfindig zu machen und einen nach dem anderen abzustechen, denke ich. Ihr Hauptquartier aber ist außerhalb von mir. Wenn ich soweit bin, schwöre ich mir, werde ich ihnen eine Bombe des Ungehorsams ins Hauptquartier werfen, damit ihre warnenden und drohenden Worte ihnen um die Ohren fliegen. Falls die nicht längst abgerissen sind von der Explosion, die Ohren und neben anderen Körperteilen gelandet, wo sie verfaulen. Stephanies Knie berührt mich unter dem Stehtisch. Ja, lache ich. Stephanie ist direkt reinmarschiert in sein Büro und hat ihm die Meinung gesagt. Ach na ja, so mutig bin ich auch wieder nicht, winkt diese ab. Doch, genau so war es. Sei nicht immer so bescheiden. Und es gelingt Stephanie tatsächlich, auf Kommando zu erröten. Leider sieht ihr Heiratskandidat nicht sonderlich beeindruckt aus. Mut scheint keine Eigenschaft zu sein, die er an Frauen schätzt. 2 Tage vergehen. 3 Tage. Ich lese die ersten Seiten von Humbert Humberts Aufzeichnungen. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele, Lolita. Die Zungenspitze macht 3 Sprünge, den Gaumen hinab und tippt bei 3 gegen die Zähne. Lolita. Sie war Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie 4 Fuß 10 groß in ihren Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen, sie war Dolly in der Schule, sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita. Das Bild eines nackten Mädchens in weißen Socken mit dreckiger Sohle, das Humbert Humbert in die Arme läuft, ist lange in mir unterwegs. Wie die Kugel im Flipperautomaten, der von einem Profispieler bedient wird. Humbert Humbert schreibt, ich wuchs als glückliches, gesundes Kind in einer hellen Welt von illustrierten Büchern, sauberem Sand, Orangenbäumen, zutraulichen Hunden, Ausblicken aufs Meer und lächelnden Gesichtern auf. Ach, fick dich doch. Ich lese eine Ansammlung schwülstiger Worte, die ich kenne, aber nicht verstehe. Beschreiben Sie einen Körper? Ich lese ein 2. und 3. Mal. Jetzt. Humbert Humbert erinnert sich an seine Jugend. Er beschreibt seine erste sexuelle Erfahrung mit Annabelle, einem Mädchen seines Alters. Er gibt an, diese früh verlorene Annabelle in allen kleinen Mädchen, die er in seinem Leben begafft und begrabbelt hat, gesucht zu haben. Naja, wenn es darum geht, schlechte Taten und hässliche Charakterzüge zu rechtfertigen, zählen wir gern vergangene Leiden auf. Ich nehme mich nicht aus. Das schiebt sich schon so hin, dass man sich selbst nicht hassen muss. Oder, Hami? Draußen ist es auf ekelhafte Art nasskalt und schon mittags dunkel. Ich lese die Passage, in der er blumig den Geschlechtsverkehr mit Annabelle beschreibt. Ein langes, leeres Wochenende steht mir bevor. Wie soll ich es füllen? Aufstehen und ausgehen? Das Trinken anfangen oder das Ficken? Ich will mir die Zeit vertreiben. Aber ich kann mich nicht bewegen. Humberts Taschenkalender auf meiner Brust wiegt 1 Tonne. Über meine Gedanken legt sich das Grau des frühen Nachmittags. Ich schaue hinaus in den Himmel, auf die Häuserfassaden gegenüber, am einzigen Baum im Hof vorbei, dem die Blätter ausgegangen sind. Irgendwann meldet sich der Hunger. Ich weiß, dass ich kein Essen im Haus habe. Das letzte Sandwich hatte ich gestern Nacht. Ich blättere in meinem inneren Kochbuch und finde nichts, auf das ich Appetit hätte. Also bleibe ich liegen. Mein Magen rebelliert lautstark. Ich rappele mich auf und verlasse die Wohnung. Jetzt ist es bereits dunkel. In den Läden der Geschäftsstraße laden Lichter die Menschen ein und mich aus. Der Diner ist gut besucht. Durch die Fensterfront sehe ich die Menschen reden, essen, gestikulieren. Ich betrachte das alles, wie man ein Gemälde betrachtet in einer Kunstgalerie. Ehrfurchtsvoll, still und auf der Suche nach einer Botschaft. Das alles sagt mir nichts. Ich ziehe an der schweren Tür. Der Geruch von Frittierfett strömt mir entgegen. Ich stehe in der Tür, unentschlossen. Meine Körpermitte ballt sich zur Faust. »Tür zu!« brüllt irgendwo ein Frierender. Der Maler hat mich einfach nicht reingemalt in das Bild, der Arsch. »Rein oder raus!« kommandiert der Kellner, der auf mich zutritt. »Raus«, flüstere ich und fliehe. Vor meiner Matratze streife ich die Schuhe ab. Ich schäme mich. Versuche mich vergeblich zu erinnern, ob jemand im Restaurant gewesen ist, der mich kannte. Jemand, der beobachtet hat, wie ich daran scheitere, ein Restaurant zu betreten. Mein Magen rührt vor Hunger, aber ich gebe nicht nach. Ich liege bloß da, atme. Ich genieße den Schmerz. Ich genieße die Leere, die sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich bin ganz bei mir. Verblüfft stelle ich fest, dass der Hunger eine große Hilfe ist. Und ich nehme jede Hilfe dankend an. Der Hunger ist mächtig, ist wahrhaftig. Der Hunger ist verlässlich, denn er ist eine eindeutige Folge von Nicht-Nahrungsaufnahme. Er ist keines von diesen irrationalen, heftigen Gefühlen, die ich nicht leiden kann. Die passen nie zum Jetzt, aber der Hunger, das ist etwas Festes. Was Solides, an das man sich halten kann.
Lea Ruck-Paul, Bye Bye Lolita. Die Schauspielerin und Autorin las aus ihrem Roman. Technik Regine Elbers. Lea Ruck-Pauls Roman ist im Verlag Woland und Quist erschienen. Mit dessen freundlicher Genehmigung dürfen wir ihn hier mit einer Lesung vorstellen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Wer uns aus München zuhört, am 8. November stellt Lea Ruck-Paul ihren Roman im Residenztheater vor, zu dessen Ensemble sie gehört. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beintger.